Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Und es gibt auch auf jeden Fall gar keinen Haken an dir, Anna.
Doch.
Nein.
Doch.
Glaube ich nicht.
Ich habe keinen gefunden und ich habe fast anderthalb Stunden mit Anna Dibari in, nein, nicht im Foyer des Bochumer Schauspielhauses auf dem grünen Kanapee gesessen, nein, im Schauspielhaus Bochum war gerade, als wir uns setzen wollten, Feueralarm, der sich später als Fehlalarm herausstellte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in meinen Bulli gegangen und haben dort geplaudert. Und das war super gemütlich. Und Anna ist eine tolle Frau, von der ich mich gern nächstes Jahr im Bundestag vertreten lasse. Und mit der ich super gern noch weiter gequatscht hätte. Gefühlt haben wir alles nur angeschnitten und den Absprung haben wir auch nicht geschafft. Viel Spaß.
Oh Mann, es ist total verrückt. Es ist Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr. Ich war gerade im Schauspielhaus Bochum und habe mich auf Anna Dibari gefreut und ich konnte mich auch über dich freuen, weil du bist auch erschienen.
Ich bin da.
Du bist da.
Aber
Fehlalarm. Also wir wissen es jetzt. Eigentlich wussten wir es bis vor einer Minute nicht. Wir mussten gerade aus dem Schauspielhaus raus, weil Riesenfeueralarm.
Dafür bin ich die Erste, die jetzt hier ist, ne?
Genau. Hier. Und wir sitzen in meinem Bulli. Wir sind draußen, aber wir wussten nicht, wie lange wird es wohl dauern im Schauspielhaus. Jetzt wissen wir Fehlalarm, aber jetzt gehen wir nicht mehr raus, weil wir haben es uns hier relativ gemütlich gemacht mit Cappuccino.
Ja, guck mal, das wusstest du, ne? Cappuccino ist, wir können ja gleich mal über Klischees gegenüber Grün reden, aber Cappuccino mit Hafermilch ist ganz richtig.
Genau, das war richtig, ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob mein Aufnahmegerät aufnimmt. Jetzt geht meine Taschenlampe nicht. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen verwirrt, weil das war irgendwie alles anders. Ich bin heute Morgen ins Schauspielhaus gekommen. 8.30 Uhr war der Termin mit Anna Dibari und ich dachte, geil, so früh habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Wie schön ist das denn? Es ist wie so eine Kaffeeverabredung. Ja, und dann kommst du, ich freue mich auf dich. Wir wollen gerade unseren Hafer-Cappuccino trinken und dann dieser riesen Fehlalarm. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil jetzt fängt alles ganz anders an. Jetzt sitzen wir in meinem Bulli an der Königsallee. Aber es ist total toll.
Es ist doch irgendwie toll,
Anna, dass
oder?
Du Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch. Natürlich habe ich Zeit dafür.
Ja, ich freue mich total, weil ich habe dich angeschrieben. Ja. Und weil ich dachte, ich bin ja immer auf der Suche nach tollen Frauen, weil mein Podcast ist ja sehr männerlastig. Ich habe ja gar nichts gegen Männer. Ich rede wirklich gerne mit Männern. Aber trotzdem rede ich genauso gerne, vielleicht auch ein bisschen lieber mit Frauen.
Vielleicht auch ein bisschen lieber.
Ein bisschen lieber.
Manchmal macht man zu wenig, ne? Je nachdem, wo man so unterwegs ist. Ja, das stimmt tatsächlich.
Ja, genau. Und ich rede halt, und das ist dann halt auch sehr gleich so Freund, man ist halt so, es ist halt so freundinnenmäßig. Es war heute Morgen dann, obwohl es ja Job ist und ich immer aufgeregt bin, ist es mit Frauen mehr so, hier kommen, wir sind Freundin.
Ja, voll. Lustigerweise so die Uhrzeit und dann Kaffee. Und ich habe auch eine Freundin, seit Jahren treffe ich mich immer so vor der Arbeit mit ihr, morgens um kurz einen Kaffee zu trinken. Ja. Ich finde auch, das ist was total Tolles, oder?
Das ist wirklich toll. Und jetzt sitzen wir in meinem Bulli und jetzt machen wir es uns gemütlich und jetzt, jetzt lerne ich dich mal kennen, beziehungsweise
endlich
lerne ich dich kennen. Ja, Anna Dibari, wie stelle ich dich jetzt am besten vor? Was findest du gut?
Das ist immer.
Also wie stellst denn du dich vor, wenn du zum Beispiel unterwegs bist, ne? Abends Goldkante oder sonst wie?
Was sagst auch du da? Ein richtig guter Tipp.
Richtig? Genau.
Oh Gott.
Was sagst du dann, was du machst, wenn da so ein Typ auf dich zukommt oder eine Frau, egal? Und was machst du so?
Ja, lustigerweise, in solchen Kontexten, ich meine, mit Politik, das ist immer so ein Thema, was auch schnell polarisiert. Und gerade in solchen Kontexten sage ich selten so unmittelbar und direkt, was ich mache. Aber ich sage, also meine kurze Antwort ist immer so, ja, ich mache sowas mit Politik. Und das ist natürlich, genau, ja. Nein, ich.
Und dann, was sagen die dann so? Wie? Was denn mit Politik?
Ja, es gibt da ganz lustige Ideen, auch wo man da arbeitet oder so, ne?
Ja.
Also so, ja, also an der Uni oder so. Oder hast du Politikwissenschaften studiert? Oder dieses Ding von irgendwie arbeitest du in irgendeinem Abgeordnetenbüro? Und das sind schon so Sachen, die häufig kommen. Und dann kommt immer so nach und nach von mir sowas, weil ich tatsächlich ja aktuell, also ich finde es auch immer schwierig, dieses so, ne, zu fragen, so bist du Politikerin oder macht man Politik? Weil ich das ja theoretisch, was ich auch gerade mache, ehrenamtlich mache.
Mhm.
Und das natürlich aber trotzdem auch, also ich habe vor ein paar Wochen noch meine Bachelorarbeit abgegeben und studiert und immer auch nebenbei noch gearbeitet. Auch.
Was hast du studiert?
Philosophie, Politik und Ökonomik.
Wow.
Ja. das ist auch ein sehr breites Feld. Mhm. Man macht vieles so ein bisschen und dann muss man irgendwann gucken, was man mehr machen will.
Ja.
Genau, aber das und dann kommen halt so verschiedene Sachen dazu. Und dann finde ich das immer, also so die Aufzählung, das sind ja auch teilweise Sachen, da können sich gar nicht so viele Leute was drunter vorstellen. Ne? Also was macht man jetzt in einem Stadtrat? Was bedeutet es da, Ausschussvorsitzende zu sein? Was ist was ist das Ruhrparlament? Teilstrukturen bei uns auf Landes- und Bundesebene. Und da denke ich mir auch immer, also ich muss das jetzt Leuten nicht alles aufzählen, was man macht.
Okay, du machst halt irgendwas mit Politik. Aber vor allen Dingen bist du für 2025 als Direktkandidatin für den Wahlkreis Herne 1 und Bochum.
Genau, also es ist Herne, Bochum 2, Herne ist gesamt in einem Wahlkreis und Bochum ist eben aufgeteilt.
Okay.
Und ein Teil von Bochum, also 2 der 6 Bezirke, sind eben noch dann sozusagen dem Wahlkreis zugeordnet.
Genau. Und da hast du dich aufstellen lassen. Das ist aber schon auf jeden Fall auch wichtig. Sagt man vielleicht nicht in der Goldkante abends, aber hier jetzt sagen wir das.
Hier sagen wir das. Genau.
Und das ist ja schon aufregend genug. Aber warte mal. Jetzt haben wir dich so ein bisschen vorgestellt, aber jetzt fangen wir vielleicht mal kurz vorne an.
Ja.
Du bist ja 24?
Ist
23. 23.
24.
Ja, genau. Ja, wahnsinnig jung. Du machst was mit Politik.
Wir bleiben dabei.
Seit wann machst du was mit Politik?
Wahrscheinlich.
Weil ich meine, du machst ja schon, also ich beobachte dich ja jetzt schon länger. Und
in Bochum macht man das so, ne? Ist dann doch immer kleiner, als man denkt.
Genau.
Das ist mal eine gute Frage. Ich habe eigentlich angefangen, was mit Politik zu machen. Da war ich glaube so mit 11 war so dieses typische Ding von, ich will irgendwas machen. Und war da die Jüngste, die irgendwie in die Schülervertretung gegangen ist. Und habe immer während der Schulzeit, also war dann mit 14 Schülersprecherin und da irgendwie ganz lange aktiv. Und dann mit Ende der Schulzeit war halt irgendwie für mich klar, okay, der Raum, in dem ich mich irgendwie einmischen konnte und so, der ist ja jetzt weg. Also ich bin nicht mehr in der Schule. Was mache ich denn jetzt? Und dann, ich habe immer so ein bisschen damit gehadert, gehe ich in eine Partei so, weil man findet ja auch nicht alles gut, was Parteien machen.
Das müssen wir auch noch kurz sagen, das haben wir gerade verschwiegen, für die Grünen natürlich.
Für die
Für die Grünen natürlich. Ich meine, das erschließt sich. Beziehungsweise es erschließt sich, wenn man den Antexter des Podcasts dann liest,
erschließt es sich.
Aber ich wollte es jetzt einmal
gesagt
haben. So, also 11 und dann
Und dann so mit 18 und dann dachte ich mir irgendwann so, man kann es sich ja mal angucken, ne? Vielleicht ist es ja ganz cool und vielleicht sind da ja auch Leute, die irgendwie ähnliche Interessen haben. Man muss auch sagen, das war so kurz nach der Zeit, wo ich auch in meiner Oberstufenzeit irgendwie mit Fridays for Future da freitags auf die Straße gegangen bin. Man hat es ja inzwischen schon fast vergessen, so diese Zeit, wo das wirklich auch so Schulstreiks waren. Und eigentlich war mein Thema aber immer, das habe ich auch nebenbei immer gemacht, also Flüchtlingsarbeit, Unterstützung für Geflüchtete und so. Also das war eher immer mein Thema. Und
aber wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Wo hast du das dann gemacht?
Zu den Grünen zu gehen? Oder?
Nee, die Flüchtlinge unterstützt.
Also. Ich war also 2015 gab es auch hier im Ehrenfeld, habe ich dann geguckt und dann gab es ja ganz viele so Angebote. Und dann bin ich einfach mal zu so einem Sprachcafé gegangen, wo eben am Anfang, als es auch keine Sprachkursplätze gab, Leute sich einfach immer einmal in der Woche getroffen haben, um Deutsch zu lernen.
Mhm.
Und dann saß ich da mit so Leuten über 30. Also, ne, die waren ja auch alle ein bisschen älter. Genau, und war dabei. Und dann hat sich auch hier im Ehrenfeld so eine Zeitschrift gegründet, die immer, wo Geflüchtete Texte geschrieben haben und die dann eben auch in 4 Sprachen übersetzt wurden. Und da habe ich dann noch eine Zeit lang eben auch mitgeholfen.
Ach toll, und wie hieß die?
Here. Und dann, ich glaube, und dann war der Untertitel mit Geflüchteten reden, nicht über sie. Oder irgendwie so.
Oh, das ist toll.
Genau, das war ja, man vergisst es ja immer, aber diese Zeit war ja schon auch nochmal gesellschaftlich eine, wo es ja unglaublich viele so Projekte auch gab, ne? Wo Leute einfach was gemacht haben. Genau.
Und dann, aber trotzdem frage ich mich, also ich war auch mit 16 und 18 politisch interessiert, aber was bringt einen dahin, dass man sagt, boah, ich will aber in die Politik, ich will auf jeden Fall was machen und gerade in deiner Generation, also wo ja wirklich auch nicht so viel, ich sag jetzt mal Zuversicht, weißt du, was ich meine? Warte mal, da fällt mir nämlich eins, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das, was du halt sagst. Ah, das finde ich jetzt nicht. Warum du, aber, ja. Das muss ich gleich mal mit meiner Taschenlampe. Hier sieht man nämlich
mal,
nicht.
Das
hier
ist hier der Nachteil, so der einzige Nachteil. Sonst ist es wirklich schön. Gucken. Soll ich die halten? Dann kannst du blättern oder wie viel
warte
hast
mal,
du da?
Warte mal. Ja, warum du Politik machst, warte mal.
Ich aber ich bin auch so, ich schreibe mir alles händisch auf. Ich kann das auch überhaupt nicht digital.
Nee, das ist, also das ist auch so viel schöner, ne? Ja. Das ist viel schöner, ne? Warte.
Mal mit meinen drei Notizbüchern.
Also, du hast du sagst auf Insta, habe ich gesagt, wir haben etwas zu verlieren.
Ja.
Und das fand ich toll. Damit kann ich voll viel anfangen. Mhm. Und damit, vielleicht verstehe ich dann auch, warum du das machst, was du machst.
Und ich glaube, das ist es tatsächlich so. Also eigentlich und ursprünglich, ich meine, das war auch eine andere Zeit, auch 2019, ne, so vor den Europawahlen, so die Stimmung war eine, wo es ja eigentlich gar nicht darum ging, was haben wir zu verlieren, sondern wir haben ziemlich viel zu gewinnen. Also wir kamen aus einer Zeit und das war ja auch, also ich habe ja politisch bewusst in meinem Leben eigentlich nur Angela Merkel erlebt, ne? Und es war ja ganz viel von diesem so, wir bewahren das und irgendwie ein bisschen langsamer und diese Stimmung von Aufbruch, die war ja total viel da. Und ich würde sagen, genau, da bin ich irgendwie aktiv geworden und habe mich so, dachte auch so, ach, ich gucke mir das mal an und mache ein bisschen was.
Mhm.
Und ich glaube, dann ist aber sehr schnell so dieses entstanden, ah ja, ich kann ja hier mitschreiben. Also da waren wir gerade im Programmprozess für die Kommunalwahl. Ich kann ja hier in Wahlprogrammen mit dafür sorgen, dass da die Punkte, die ich total wichtig finde, mit reinkommen und so.
Und da warst du schon Mitglied der Grünen?
Ich bin ziemlich schnell Mitglied der Grünen geworden. Also ich glaube, nach ein paar Wochen.
Ah, okay.
Also nach so, ich war bei der Grünen Jugend und dann bei den Grünen.
Mhm.
Und ich glaube, es war wirklich so dieses Ding von, ja, wir haben hier, also und das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Zeitenwandel nochmal gewesen, so wir haben was zu gewinnen und wir können es irgendwie ändern und wir können dafür sorgen, dass das Klimaschutz nicht mehr so ein Nischenthema ist und dass soziale Gerechtigkeit und Rechte von auch benachteiligten Gruppen ernst genommen werden. Und das war, glaube ich, was ganz Antreibendes, ne? Wo ich auch das Gefühl hatte, ich bin da, also mit der Frage so, geht man in die Politik, um in die Politik zu gehen? Ich glaube, bei mir war es wirklich eher so ein, und dann hat sich die Gelegenheit noch ergeben und dann hat man das noch gemacht. Also immer so ein bisschen da ohne so einen konkreten Plan, wo es auch hingehen soll, eigentlich danach geguckt, wo kann man denn auch was erreichen? Und diese Aussage, also man weiß ja manchmal gar nicht, was man alles so, also was so einzelne Aussagen sind.
Ja.
Aber ich finde das total richtig, weil ich das schon auch gerade manchmal fast, also ich habe das Gefühl, dadurch, dass man eben was macht, kommt man nicht so in dieses Ohnmachtsgefühl und diese Haltung von, man kann ja eh nichts verändern und es wird alles nur schlimmer. Aber natürlich sehen wir auch, oder nimmt man ja das um sich herum wahr und sieht eben so, boah, wir sind gerade irgendwie in einer Situation als Gesellschaft, wo nicht mehr so diese Haltung da ist, es wird mal alles besser, sondern die Angst davor, dass hier bald Rechte regieren und so da doch einen irgendwie auch dabei oder dazu bringt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt um das kämpfen, was wir halt haben und es ist vielleicht doch gar nicht alles so schlecht.
Wie ist es denn so bei dir im Privaten? Mhm. Also redest du dann ständig über diese Dinge auch? So, wir müssen, Leute, steht auf, wir müssen alle wählen gehen, wir müssen alle was machen.
Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich im Privaten, ich freue mich manchmal, also das Ding ist ja an Politik, das ist ja schon so ein Bereich, wo, auch wenn man es ehrenamtlich macht, ganz viel am Wochenende und abends und so stattfindet. Und ich auch ehrlicherweise zwischendurch mal das Gefühl habe, so auch um Politik machen zu können, muss man mal was anderes mitkriegen. Also ich bin nicht die immer, also ich glaube, es gibt schon auch politische Fragen. Und wenn das dann irgendwo aufkommt, dann diskutiere ich auch mit und auch manchmal sehr entschieden. Aber es ist, ich glaube nicht, dass ich diese...
Nicht so also, bekehren.
Ja, nee, ich glaube auch, das ist was total, also das... ich habe auch nicht das Gefühl, dass man damit unbedingt so viel weiterkommt.
Mhm.
Ne? Also, das ist da ja schon, also das ist auch da, auch politisch manchmal die Aufgabe ist, zu verstehen, warum machen Leute denn bestimmte Sachen nicht. Und vor allem im Privaten, du hast gerade Goldkante angesprochen, ich habe es auch, also es gab auch schon Ahne, wo ich irgendwie dann um 11:30 da reingestolpert bin, noch von irgendeiner Sitzung und so meinte so, oh Leute, so können wir da morgen drüber reden. Was natürlich auch immer das Ding ist, so ja, das wird ja eigentlich, müsste ja Politik vielmehr auch in solchen Kontexten stattfinden.
Schon.
Ne? Aber ich glaube, trotzdem ist es auch manchmal irgendwie gut, nochmal ein bisschen was anderes mitzukriegen und mal so ein paar Stunden Pause davon zu haben.
Aber das ist ja schon toll, wenn ich mir das vorstelle, dass du in die Goldkante gehst und dass dann auch Menschen, also ich meine, nur so kann man ja Leute auch, jetzt deine Generation, obwohl in der Goldkante ist ja auch meine Generation, ja. Da ist, mischt sich ja viel, aber eben wieder für Politik begeistern und all die, die verdrossen sind und sagen, boah, ich kann eh nichts mehr reißen und ich habe keinen Bock mehr darauf. Und da ist es ja vielleicht genau wichtig anzusetzen und dass es jemand wie du, so eine Persönlichkeit, nur so schafft man das doch, oder? Durch Persönlichkeit, oder?
Danke.
Erste. Also finde ich, also so hat für mich Politik funktioniert. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel Helmut Schmidt, ja, dass ich den wahnsinnig toll fand und Bücher gelesen habe und weil er halt einfach so eine Persönlichkeit war und dass ich so zur Politik gekommen bin, weil mich dieses RAF-Thema damals so beschäftigt hat. Wie ist man damit umgegangen? Mhm. Ja, wie war das damals, Bundeskanzler zu sein in dieser Terrorzeit? Ja, also
voll. Und ich glaube, dieses, also auch wenn einen Leute da ansprechen, und das ist natürlich auch immer abhängig davon, was gerade politisch passiert, aber das ist ja nicht so, dass Leute einem irgendwie die ganze Zeit erzählen, dass sie das toll finden, was man macht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es da aber jemanden gibt aus der Politik, der sich das auch einfach anhört und vielleicht auch mal Sachen so stehen lässt und Sachen mitnimmt. Und ich glaube auch so von diesen Räumen, das merke ich ja an anderen Stellen, auch mit diesem, was ich am Anfang gesagt habe, manchmal muss ich gar nicht erzählen, also ich habe hier einen Ausschussvorsitz in Bochum, so das weiß ja kein besonders großer Teil erstmal, was man darunter verstehen kann und was man da macht. Und ich glaube aber da, dass da so ein bisschen mehr diese Berührungsräume irgendwie da sind, wo man das machen kann, ist total wichtig. Also und das ist auch immer was, wo ich mich immer so ein bisschen dagegen verwehre, zu sagen so, junge Leute sollen erstmal was anderes machen, bevor sie in die Politik gehen. Weil ich immer das Gefühl habe, so, nee, also das sind auch Lebenswirklichkeiten, auch von solchen Leuten, die man da irgendwie mitnehmen muss, die genauso eine Berechtigung haben, da auch irgendwie vertreten zu werden.
Auf jeden Fall.
Aber das hört man häufig, ne?
Ehrlich?
Also das ist was ich ganz, und das ist ja auch was, was man irgendwie ernst nehmen kann, also diese Frage, welche Erfahrung hat jemand in seinem Leben gemacht und so. Aber ich würde immer sagen, es sind halt andere Erfahrungen, als die man macht, wenn man vielleicht irgendwie 30 Jahre berufstätig ist und so. Und nicht, dass es schlechter ist. So.
Ja.
Aber das ist wirklich...
das ist krass. Ja. Aber durch, ich meine, gut, das kenne ich natürlich auch durch andere Berufsfelder, aber trotzdem durch Erfahrung macht man ja nur Erfahrung.
Ja.
Und im Prinzip geht es ja auch immer um Begeisterung. Und um da auch nochmal einzuhaken, also findest du das nicht auch, dass Persönlichkeit super wichtig ist für Politiker?
Also ich würde auch sagen, also es gibt ja immer das, wo man auch irgendwas liest und denkt so, ja, die Person hat irgendwie recht und das ist richtig, aber das sind auch keine Leute, wo ich das Gefühl habe, die nehmen einen mit oder ne? Das,
was oder man kann sich so identifizieren.
Genau,
ne?
Man kann sich identifizieren oder für was begeistern lassen. Und ich glaube auch, dass das schon auch eine Frage aufmacht, so dieses, von wem fühle ich mich denn überhaupt angesprochen? Und das weiß ich halt auch von vielen, die da, das weiß ich noch nach der letzten Bundestagswahl, dass da auch ein paar Freunde von mir mal so durchgeguckt haben, wen gibt's denn da und gibt's denn da Leute, die irgendwie mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen da? Und ich glaube auch, da muss man natürlich auch immer sich angucken, wie sind denn Strukturen und wer hat da überhaupt die Möglichkeit, Politik zu machen und wer eben nicht. Aber ich würde auch sagen, das macht total viel aus. Also das ist ja immer so, wenn man Leute hat, wo man irgendwie den Eindruck hat, da gibt es eine Gemeinsamkeit oder so, dass es da vielleicht eher eine Möglichkeit gibt, auch dann auf Grundlage von solchen Gemeinsamkeiten auch über andere Sachen zu sprechen.
Ja, und eben auch aus der Reihe tanzen, was du sagst, Menschen, die mal, also es ist ja, man denkt, die trauen sich nicht, nicht den Mund aufzumachen, die trauen sich nicht mal.
Genau, und ich kenne inzwischen so die Leute, wo ich mir denke, ich finde es total toll, was die machen und die schaffen es eben, also es geht ja auch nicht darum, immer gegen die anderen zu sein und irgendwie um jeden Preis da polarisieren zu wollen, davon hat ja am Ende auch nie jemand, aber das ist, glaube ich, das ist schon auch nochmal was ich gerade nochmal merke. Also ich selbst habe mir da, glaube ich, so eine Sache gesagt und die ist halt, ich möchte nicht aus Angst davor irgendwie anzuecken oder so Positionen aufgeben. Weil, oder ne, aus dem Grund von, dann komme ich vielleicht weiter, weil dann verscherzt man sich mit niemandem. Weil ich glaube, damit macht man sich am Ende eigentlich politisch überflüssig so. Also ne, dann habe ich ja keine Inhalte mehr irgendwie, für die ich irgendwann stehen kann, wenn man sagt, so, ich kämpfe da jetzt nicht für, weil das finden ein paar Leute wahrscheinlich nicht so cool. Und ich glaube auch, das ist aber natürlich trotzdem wie in jedem wahrscheinlich auch beruflichen Bereich und so, was, wo man natürlich immer auch irgendwie in einem System ist, was einem ja auch nicht ermöglicht, wo man nicht zu jeder Entscheidung da, deswegen ist man ja auch in Parteien, weil es da ja eine große Schnittmenge gibt. Und ich zum Beispiel, also ich bin keine Umweltpolitikerin und ich habe aber Leute um mich herum, die also zum Beispiel auch hier im Stadtrat Umweltpolitik machen, denen ich da vertraue, weil ich weiß, wir haben irgendwie die gleichen Ziele und Werte. Und wenn mir die Person dann sagt, so, und wir haben dafür das gekämpft, was irgendwie unsere Haltung ist und das ist das, was jetzt der Kompromiss ist oder was das Ergebnis ist, dann vertraut man darauf natürlich auch so. Und ich glaube, da ist Politik eben irgendwie was dazwischen, ne? Also in seinen eigenen Themen ist man dann selbst die Person, die das macht, wo man dann hofft, dass andere einem dieses Vertrauen schenken. Mhm. Und in anderen Bereichen sind es dann halt andere Leute. Genau.
Genau, und deine Schwerpunkte sind ja Migration und Soziales, ne? So steht es zumindest auch auf der Bochumer der Stadtseite, Stadt-Bochum-Seite, so.
Ja, stimmt.
Genau. Sag nochmal kurz, wenn ich das total runterbreche und dich frage, warum machst du denn Politik? Kannst du das beantworten? Also was ist dir denn wichtig?
Mein Gefühl ist immer, mein Antrieb eigentlich, dass ich nicht in der Gesellschaft leben möchte und einfach Sachen machen möchte, wo ich weiß, andere Leute haben nicht die Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Und da geht es eigentlich ja sehr, also sehr runtergebrochen und es klingt ja so ein bisschen pathetisch, aber um Gerechtigkeit so. Und dieses Ding von, wir müssen uns doch darum bemühen, dass wir irgendwann eine Gesellschaft haben, in der alle die gleichen Sachen machen können. Und solange ich weiß, dass das nicht geht, kam es mir immer falsch vor, sozusagen diese Privilegien einfach so zu nutzen und zu wissen, so, ich kann das halt machen, weil ich bin. Und wenn ich irgendwie woanders geboren wäre oder eine andere Situation vielleicht auch in meinem Elternhaus gewesen wäre, dann hätte ich es nicht machen können. Mhm. Und deswegen sehe ich das schon auch, das hat, glaube ich, schon auch mit so einer Verantwortung dem gegenüber zu tun, dann dafür zu sorgen, dass das hoffentlich in Zukunft mal alle Menschen so machen können. Ja. Und ich glaube, und das kann man dann ja irgendwie durchdeklinieren. Also wer ist von Klimawandel und so am meisten betroffen und so. Und ich glaube, und deswegen geht es eben auch sehr stark darum zu sagen, soziale Themen müssen in den Mittelpunkt eigentlich gerückt werden.
Fühlst du das auch so als Passion? Gehst du auch mit Menschen in Kontakt, von denen du zum Beispiel weißt, die haben eine komplett andere politische Meinung, sei es jetzt zum Beispiel wirklich jemand, der sich zur AfD bekennt?
Ja, also ich finde immer, ich habe das tatsächlich gestern noch auf einem Podium diskutiert, weil ich finde, es gibt da immer einen Unterschied dazwischen, so setzt man, das war nicht der Fall da, aber setzt man eine AfD aufs Podium und gibt denen eben auch eine Bühne zur Verbreitung eigentlich von irgendwie auch, ne, also rassistischen Äußerungen und so. Und das finde ich an vielen Stellen nicht richtig, weil ich glaube, diese Strategie ist auch an vielen Stellen gescheitert, aber im direkten Kontakt ist es, glaube ich, unfassbar wichtig. Also im Ersten, um es auch zu verstehen, was sind denn die Sachen, die Leute da bewegen. Und aber auch, weil ich finde auch, das ist ja, also das ist Aufgabe auch in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft, die wir irgendwie dann auch vertreten. Und es gibt da, also ich hatte das letzte Woche, das ist ja schon auch, wenn es um, da ging es tatsächlich um eine neue Flüchtlingsunterkunft, aber also da wurde ich von einer Person angeschrien und dann meinte ich so, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder...
Angeschrien?
Ja.
Oh, und warum, was hat die geschrieben?
Naja, es ging halt darum, so, ne, dieses typische Ding von, sie sind verantwortlich dafür, dass hier die Ausländer alle was kriegen und uns geht's so schlecht.
Mhm.
Und da meine ich auch so, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, so entweder wir reden jetzt normal miteinander, so dann können wir das gerne machen, oder wir lassen es.
Und also, da warst du bei einer Flüchtlingsunterkunft? Und
nee, es war tatsächlich am Rande von einer Sitzung,
okay.
wo es auch nochmal eine Vorstellung dazu gab, was da jetzt genau in Bochum geplant ist.
Mhm.
Und dann waren eben auch ein paar Bürgerinnen da.
Mhm.
Und ich war dann nach der Sitzung draußen und dann ging es darum. Und es ist ja, und irgendwann, also und dann haben wir uns ein paar Minuten unterhalten und dann ging das wieder in so einen eher aggressiven Ton und dann ist die Person weggegangen. Da dachte ich mir auch so, ja gut, dann kann man da jetzt nichts mehr machen. Aber erstmal die Bereitschaft zu sagen, okay, natürlich höre ich mir das an, was sie zu sagen haben und sag aber ja trotzdem nicht bei allem ja, da haben sie natürlich recht, sondern sag so, nee, da müssen wir schon bei den Fakten bleiben und ich habe da eine andere Meinung zu. Das ist aber, glaube ich, also ich sehe das als meine Aufgabe, mich dem zu stellen, auch wenn es schönere Sachen gibt, aber ne,
ja.
Also.
Ich habe auch mal, also ich glaube das persönlich auch, dass man mit solchen Leuten ins Gespräch kommen muss und ich habe mal in einem Podcast gehört mit Robert Habeck, Der hat auch gesagt, dass er versucht, mit solchen Leuten immer ins Gespräch zu kommen, eben um sie nicht zu verlieren, so, und sie vielleicht noch zu überzeugen und eben sie aufzuklären darüber.
Und ich glaube, das ist natürlich, das ist schon eine Hoffnung, dieses so, sie nicht zu verlieren. Und ehrlicherweise in einer Situation, wo man keine gemeinsame Basis mehr hat, welchen Medien vertraut man denn und so. Ich glaube, da ist es unfassbar schwer. Da kann man sich auch keine Illusion machen, dass Menschen, die sozusagen das konsumieren und sich damit auseinandersetzen, dass man die in einem Gespräch eben von was anderem überzeugt. Also wenn das Leute sind, die man auch irgendwie in einem Umfeld immer mitkriegt, so dann ist, glaube ich, da im Gespräch bleiben wichtig. Also nicht noch dieses Vorurteil vielleicht zu erfüllen, so wir hören euch eh nicht
diesen
zu.
Hate auch noch entgegenzusetzen. Ne? Aber trotzdem frage ich mich, also nee, trotzdem wollte ich sagen, so Leute hast du gerade gesagt. Und es ist ja klar, ein Drittel sind auf jeden Fall ganz junge Menschen, die AfD wählen. Und das ist ja deine Generation. Mhm. Wie kommst du denn damit klar? Ich habe ja selber eine Tochter, die ist 20. Und die frage ich das auch. Und das finde ich krass.
Was sagt sie denn?
Ja, sie findet das total schlimm. Und ich merke auch, dass sie betroffen ist, wenn ich sie das frage. Weil sie also auch vielleicht so ein bisschen schämen und auch sagen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja. So, ne? Und es gibt auch Menschen aus ihrem Umfeld.
Ich habe das auch in Schulklassen zum Beispiel. Also nicht von Leuten, die mir das direkt gesagt haben, aber meinten, ne, auch teilweise Freunde, die das irgendwie lustig finden und so. Von Menschen, die...
Lustig finden ist ein Stichwort, ne? Ja.
Es ist wirklich ein Sprich. Ich war auch, als ich das erste Mal gehört habe, war ich echt schockiert. Aber es ist
es ist so, ne? So ein,
und natürlich, und ich kann auch nicht sagen, welcher Anteil ist das. Und das ist, glaube ich, also auch, ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast, aber zum Beispiel nach der Europawahl und so gab es dann auch viele Artikel dazu. Ja, jetzt sitzen schon so viel mehr junge Leute im Bundestag und offensichtlich hat es ja nichts gebracht.
Mhm.
Und dann denke ich mir mal so, das ist natürlich auch... das ist natürlich auch schwer und da sind wir wieder bei dieser Frage von, wer repräsentiert hier eigentlich wen? Und kann man einfach sagen, oh, das, nur weil das meine Generation ist, ist das sozusagen nur meine Verantwortung und alle älteren Politiker müssen sich jetzt nur um die älteren Leute kümmern. Mhm. Weil ich auch sagen würde, also das war ja immer so, wenn ich mich an, ich war ja in der Nähe auch auf der Schule und wenn ich mich an meinen Sovi-LK erinnere, so wir hatten auch, also wir hatten da alle Meinungen abgebildet, ne? Und ich glaube, da ist ja auch eine Generation total unterschiedlich aufgestellt und es geht nicht nur ums Alter, aber natürlich ist es, wenn so viele junge Menschen entscheiden, irgendwie AfD zu wählen, da muss man, glaube ich, zum einen sagen, okay, also, ne, das ist ja gerade die Frage von, über welche Plattform wird überhaupt noch Politik konsumiert und auf der anderen Seite natürlich auch, was ist es da eigentlich auch das Versagen oder und gleichzeitig der Auftrag von Politik, mal zu gucken, okay, warum glauben denn diese Menschen in dem Alter, wo sie vielleicht gerade irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, nicht daran, dass Politik für sie noch irgendwas tun wird. So, und das ist, das finde ich auch heftig. Und ich glaube, in seinem unmittelbaren Freundesbekanntenkreis, da ist man natürlich trotzdem irgendwo in einer Blase, wo ich jetzt niemanden persönlich um mich herum habe, der das plant zu wählen oder gewählt hat. Ne? Das ist halt.
Ich habe auch, was du gerade gesagt hast, von wegen Schule, habe ich auch bei dir auf Insta ein Posting gesehen. Da kamst du gerade aus einer Schule und das fand ich total schön. Da hast du so ein kleines Video gemacht und hast ja gesagt, dass du geschockt bist darüber, wie wenig eigentlich über Politik gesprochen wird in der Schule. Das war auch nach der Europawahl, oder?
Ja, das war nach der Europawahl.
Genau. Und ja, und da sprichst du so, also ich meine, hallo, genau das ist es doch. Ne? Also das war schon zu meinen Schulzeiten so. Und es ist auch jetzt noch so, warum gibt es dieses Fach nicht? Warum bildet man nicht?
Und das ist ja, genau, und ich glaube, das ist, ich finde es manchmal so ein bisschen, bei allem, worüber wir reden, dann wird immer gesagt, ja, und die Bildung, ne? Ja. Da müsste man was machen. Und gleichzeitig ist das natürlich ein System, was nicht innerhalb von einem halben Jahr irgendwie dann sozusagen dazu führt, dass Leute eine andere Haltung oder so zu haben. Aber das ist ja was ich von Schülerinnen und auch von vielen Lehrkräften gleichzeitig mitkriege, die dann halt auch sagen, ja, wir haben super viel zu tun und jetzt sollen wir uns noch um die fünf Sachen zusätzlich kümmern. Und ich glaube, das ist halt, wenn ich mir mal denke, es gibt ja auch mega gute Projekte oder so, dass man da halt also schon auch nochmal schauen muss, wie holt man denn nochmal auch externe teilweise in Schulen rein, weil ich erinnere mich auch noch an meine Schulzeit. Manchmal hat man halt auch mit 15, 16 jetzt so Semi-Lust auf, dass einem so die Lehrer da irgendwas erzählen. Und dann ist es aber total cool, wenn da jemand von irgendeiner Organisation vorbeikommt und ne, da irgendwie ist ja manchmal so dieses, oh ja, kein normaler Unterricht, so jetzt kommt da jemand und macht was. Ich finde, das hat schon immer viel gebracht.
Ja, das ist halt super wichtig, weil ich meine, dann lernt man, hat man halt 3 Monate Geschichte und lernt die Daten über die Weimarer Republik auswendig. Ist auch total wichtig, ne? Aber trotzdem denke ich halt, das hat so einen hohen Stellenwert. Man muss es irgendwie, man muss es anders lösen. Und dann hat man, lernt man halt Geschichtsdaten auswendig. Und dann guckt man nachmittags in TikTok, zieht sich irgendwelche Parteivideos rein.
Das finde ich aber krass. Also ich muss sagen, ich nutze Instagram zum Beispiel schon relativ viel. Das ist ja auch so diese Frage von, welche Plattform, und ich hinterfrage das auch immer wieder, so wer guckt sich das an, erreicht man damit wirklich was? Aber TikTok zum Beispiel, da komme ich mir auch immer älter vor, als ich bin. Aber so dieses, ich habe da gar keinen Zugang mehr so richtig. Also nicht, dass ich von mir, also ich würde nicht in meiner Freizeit jetzt sagen, ich konsumiere das gerne. Also ich gucke da so, also gut, muss man jetzt auch mal wieder drüber nachdenken, aber ich gucke da so alle 3 Wochen mal rein. Mhm. Weil ich mir so, also es interessiert mich erstmal, also diese Aufmachung, ich weiß nicht. Aber das, und das ist ja aber voll der Fehler, ne?
Weil das ist halt der Fehler, weil eigentlich muss es so jemand viele, wie du, ja, muss es eigentlich
das
nutzen.
Sagen wir immer Leute, ja, und ich, ja, bin immer so, ja. Und das Ding ist natürlich, was auch dazu kommt, also dann sind wir wieder bei, was kann auch eine Person leisten? Mhm. Das ist natürlich, das ist ja aufwendiger, als man denkt teilweise. Und so, und ein Format, was anders funktioniert, wo ich glaube, so dieses 1:1 Kopieren von Instagram-Sachen funktioniert auch nicht. Und das halt in so einer Zeit, wo politisch auch gerade wieder viel los ist, ne? Also ja, das kommt dann ja immer nochmal on top, so.
Ja.
Das ist auch.
Warum bist du denn so zuversichtlich, was die Politik angeht? Beziehungsweise was macht denn dich zuversichtlich, dass es irgendwie eine gerechtere Welt geben kann?
Naja, ich glaube, wir haben ja eigentlich gesehen, dass wir, also dass man zum Beispiel durch auch gesellschaftliche Stimmung sehr, sehr viel verändern kann. Also und ich finde, da war zum Beispiel, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht über da gerade Bewegung und eine Person, die ja für Fridays for Future immer wichtig wäre, über Greta Thunberg reden, also das wäre jetzt ein anderes Thema, aber was diese Proteste zum Beispiel bewirkt haben und was auch andere Gruppen durch irgendwie Protest und Aktivismus und immer wieder auf einem Thema zu beharren bewirkt haben in diesem Land, ist ja eigentlich heftig. Und da, das kann man ja wirklich durch alle Bereiche so durchdeklinieren. Und da denke ich mir immer so, naja, und wenn man das nicht versucht und wenn man nicht daran glaubt, dass das noch gelingen kann, dann gibt man ja alles auf, wofür man irgendwie kämpft. Und ich glaube, diesen Optimismus und diese Zuversicht, die muss man sich manchmal da wirklich irgendwie so ein bisschen hart erarbeiten und sich davon auch immer wieder selbst überzeugen, weil natürlich gäbe es gerade jeden Grund, irgendwie pessimistisch zu sein. Mhm. Auch mit den Sachen, die, also mit so einer großen Vision setzt man sich ja eigentlich teilweise leider weniger auseinander, als man gerne hätte, weil man immer so in diesen, ah ja, jetzt steht der Haushaltsentwurf an, jetzt müssen wir dafür einen Antrag schreiben, jetzt das Projekt, wie sichern wir das noch ab und so. Da bleibt manchmal gar nicht so viel Zeit für da. Aber also ich glaube immer so, wir müssen immer wieder dahin kommen, zu sagen, okay, wenn wir wollen, dann liegt es eigentlich an uns zu überlegen, wie können wir denn strategisch wieder dahin kommen, so eine Hoffnung auch zu verfolgen. Und ich glaube, was da ganz hilfreich ist, ist eigentlich auch immer wieder zu gucken, wer kämpft da mit einem und was würde es für die Leute auch konkret bedeuten, wenn Sachen eben anders wären, ne? Weil das ja alles nicht abstrakt und von uns losgelöst ist. Aber es, und ich glaube, manchmal so in diesem Tun einfach zu bleiben, ne? Und gar nicht so die Zeit zu haben, sich dahin zu setzen und zu denken, ich gebe jetzt irgendwie auf. Das macht, glaube ich, auch viel aus.
Jetzt bist du ja 23, ne? Und bist du, was würdest du, das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass du, also ist egal, ob du 23 oder 22 bist.
Ja,
aber
jung.
Jung, auf jeden Fall. Und ich frage mich halt, woher, also was fändest du wichtig, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Schulleitung wärst, ja, oder Lehrerin einer Klasse, wie würdest du deine Klasse prägen wollen? Zum Beispiel, wie sollten sie Nachrichten konsumieren?
Ich glaube, genau.
Oder auch für über 20-Jährige.
Ja, wichtiger als zu sagen, ihr solltet das und das konsumieren, ist, glaube ich, so dieses Ding, es ist total gut, wenn ihr nach Kanälen und so guckt, wo ihr eure Infos findet, aber
zweifelt die Sachen auch mal an und hinterfragt sie.
Das meine ich. Also
das ist das ganz Zentrale, weil das Video, was du gerade meintest, in der Klasse war eben auch jemand, der dann meinte, ja, warum wollen die Grünen denn Autos verbieten? Und dann meinte ich so, ah, das ist ja spannend, wer hat das denn gesagt von den Grünen? Und dann war so dieses, ah, ich habe das irgendwo auf TikTok gesehen. Und ich meinte, okay, aber fällt dir irgendein Grünpolitiker an, der das so gefordert hat? Hat ja niemand gefordert. Und dieses Ding ist so, wenn man da eben lernt, auch so, also das ist ja eigentlich das, was man dann als Medienkompetenz und so bezeichnet, aber dieses Ding von Sachen zu hinterfragen, ich glaube, damit kommen wir alle viel weiter, weil das ist ja, ne, also man kriegt ja immer irgendwie Infos mit und irgendwelche Sachen zugeschmissen und über Social Media und so mit. Und ich glaube, das ist was, was eigentlich das Zentralste ist, was übrigens nicht nur für junge Menschen geht, sondern, also das ist ja, ne, da gibt es ja andere Anfälligkeiten, also schon, also auch geschlechtsabhängig ist es ja so, ne, wer konsumiert eher was und so. Und das, und ich glaube, das ist aber was wir was wir auch mit einem anderen Medienkonsum nochmal anders lernen müssen.
So. Ja, genau, und eben halt mündiger auch, ja. Ne? Und natürlich richtige Recherche betreiben im Internet. Aber das meine ich, deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Ne? Medienkompetenz, aber auch wirklich differenzieren zu können zwischen Fake News, was du auch gerade gesagt hast, oder das Heizungserneuerungskonzept. Das war ja auch sowas, wo man dachte, sag mal, also ihr versteht da gerade sowas von gar nichts.
Ja, und was man natürlich aber zum Heizungsgesetz auch dazu sagen muss, das ist ja, also das war für die Grünen natürlich jetzt nicht mal eben so eine kleine Sache. Und da gab es sicherlich eine Kampagne gegen, ich glaube, und da wurden Sachen zu früh geleakt und so, aber da haben ja, und das finde ich auch spannend, so in dieser, also auch losgelöst davon, aber diese Frage von, was ist auch eine politische Fehlerkultur? Also da wurde ja eingeräumt, ja, und eine Frage von sozialer Absicherung und wie kommunizieren wir das, sind eigentlich ganz wichtige Sachen und ich glaube, das sind ja auch Sachen, die Leute wirklich auch beängstigen und verunsichern. Und wo auch ne, wir als Grüne, aber auch gesamtgesellschaftlich oder politisch nochmal überlegen müssen, wie kann man denn eben, wie kann man das eigentlich immer mitdenken und wie müssen wir das auch mitdenken. Und trotzdem war es eben so, dass man da Fehler eingeräumt hat, auch öffentlich, und einem das nicht gedankt wurde. Also da waren nicht Leute so, ah ja, das ist ja auch gut, seine eigenen Fehler mal einzugestehen und das zu reflektieren und so, sondern das wird abgestraft. Und das ist so in diesem ganzen politischen Betrieb, hat jetzt vielleicht gar nicht so damit zu tun, ne? Aber ist immer wieder was ich auch echt heftig finde, teilweise, ne?
Ja, also schnell abgestraft, und ich finde halt auch, sowieso hat man oft ja das Gefühl, dass nur darauf gewartet wird, dass jemand einen kleinen Fehler macht, sei es Mensch oder Partei oder, also ich finde es wirklich, krass, was man sich da heute aussetzt.
Ja, und ich glaube, dieses, was man sich aussetzt, das ist halt so ein Ding, ne? Also da kommt ja die ganze Situation zu, wie wird man auch bedroht, wie wird man auch irgendwann, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ausmaße davon, wie man in der Öffentlichkeit steht und so, aber wo man ja auch, also ich habe das, glaube ich, habe ich noch nicht gesagt, aber ich bin ja so in dem ganzen Kontext Seenotrettung und Flucht relativ aktiv, der ja politisch extrem attackiert wird, und was man da also an Kommentaren und so kriegt, das ist schon heftig, ne? Also davon kann man einiges zur Anzeige bringen.
Ja, also Kommentare, die also persönlich oder auch auf Insta, einfach totale Hate Speech.
Ja, und so. Vor allem, also was natürlich nochmal viel krasser ist, ist Twitter beziehungsweise jetzt da X so. Da ist der Ton nochmal deutlich rauer, genau.
Und du machst es aber trotzdem.
Ich mach's trotzdem. Und ich frage mich auch, also irgendwann kommt man ja an diesen Punkt, so bringt das überhaupt noch was? Aber irgendwann hat man das, glaube ich, das merke ich auch manchmal, wenn man mit Freunden drüber redet, die nicht so politisch aktiv sind und die manchmal dann da vor einem sitzen und sagen so, boah, das ist ja krass. Und ich bin so, ach jo, stimmt, irgendwie ist es schon krass, ne? Wenn man das, glaube ich, irgendwann lernt, so ein bisschen auszublenden.
Und macht dir das dann nicht, solche Kommentare? Also wenn du das liest?
Also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, so im Täglichen macht das teilweise nichts. Und es gibt halt so Posts, ne? Also die haben dann so 500 Kommentare oder so, auf Twitter ist es nochmal mehr. Aber ehrlicherweise würde ich schon sagen, also es gibt zum Beispiel, also das war auch so ein Post, mit meiner Kandidatur, also mit der Bundestagskandidatur. Und wenn das dann halt so ein paar große AfD oder AfD-nahe oder ne, irgendwelche rechten Accounts da reposten, dann hat das da halt schon eine Reichweite auf einmal von so also er, ne, keine Ahnung, wie viele das jetzt sind, aber so um die 100.000 Leute. Und dann kommt da halt so eine Flut an Kommentaren und ich lese mich da nicht durch alles durch, aber man scrollt da natürlich trotzdem so durch. Und es ist schon auch was, wo man teilweise mit ein bisschen Abstand auch merkt, so, das macht halt was mit einem. Mhm. Also wenn man da irgendwie mehrere hundert Leute hat, die irgendwas schreiben von wegen so, ne, die hat noch nie was geleistet und so, und einem eigentlich so seine Existenz, wo ich mir denke, ja, streitet euch mit mir über meine Position, aber also das passiert ja nicht, sondern es geht dann halt wirklich in so eine Richtung, dann verunsichert das natürlich schon auch an Stellen, ne? Oder lässt einen halt sehr daran, also auch mal an einem selbst zweifeln. Das gehört, glaube ich, dazu.
Ja. Boah, jetzt habe ich ganz viele Sachen, die ich fragen will. Also einmal, hast du da nicht auch manchmal Angst vor solchen Menschen, dass die auch weitergehen und nicht nur Kommentare hier irgendwo drunter setzen?
Angst würde ich es nicht nennen. Ich glaube, man wird manchmal aufmerksamer da, also wenn man irgendwie rumgeht. Ich hatte das mal, also kurz nachdem da so ein paar verschiedene Sachen waren, irgendwie so mit unterdrückter Nummer ein paar komische Anrufe und so. Und das sind natürlich schon so Sachen, wo ich mir sonst halt denken würde, ja, irgendeine Fake-Aktion, whatever, so was auch immer das da ist. Und dann wird man da schon auch aufmerksamer für und überlegt da zweimal und ist, glaube ich, auch wenn man nicht völlig naiv ist, denkt man schon so darüber nach, so lässt man seine Adresse im Melderegister mal sperren und so. Aber Angst würde ich es noch nicht nennen. Zum Glück. Ich weiß es nicht. Also, ich denke mir mal so, was habe ich von der Angst so richtig, ne? Also ich glaube, so dieses ein bisschen aufmerksam da zu sein, ist wahrscheinlich vernünftig, aber ich glaube, Angst lähmt dann eben auch schnell so. Deswegen.
Also glaube, diese, ja. Genau diese Angst vor allen Dingen. Es gibt ja auch eine gute Angst.
Das stimmt.
Also, ja. Also ich finde immer, die Angst liegt auch so hinter, also dahinter liegt mein Mut zum Beispiel.
Das ist eine spannende.
Also weißt du, was ich meine?
Du meinst, wenn man sich dann, wenn man sich überwindet auch.
Genau, ne? Also die Angst vor bestimmten Sachen, einer neuen Moderation oder irgendwie Sachen, denen man sich halt stellen muss. Das ist eine, also nicht diese lähmende Angst, aber man die Angst halt so mitnimmt.
Du hast total recht und das ist ja auch was, was ich also auch eigentlich das finde, was halt manchmal total herausfordernd ist, aber was ja eigentlich so mit das Schönste ist, dass man merkt, auf einmal man macht Sachen, die man vorher, wo man dachte so, auf gar keinen Fall kriege ich das hin und dann macht man das und es geht und dann macht man das ein drittes Mal und man ist so, ach so, ja, ist ja gar nicht so schwer. Nee, das stimmt.
Und das hast du ja wahrscheinlich auch, oder? Also ich meine, in den da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, in den Gremien, in den Ausschüssen und was du alles machst. Ich meine, wie fühlst du dich da zwischen den...
Ja, ich habe diese Woche wieder, also was ich noch machen darf als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.
Bist du ja auch, ne? Auch, haben wir gar nicht genannt.
Genau.
Jetzt aber.
es gibt immer dann so Ehrungen.
Von Bochum-Mitte, ne?
Von Bochum-Mitte. Genau, und wir dürfen zu so 90. und 95. Geburtstagen dann immer die Leute hier besuchen.
Oh,
also
toll.
Ich finde es wirklich toll, weil das, also ich meine, meine beiden Omas und mein Opa, die sind knapp unter 90, aber sonst kriegt man ja so Leute an ganz, ganz wenigen Stellen mit. Und ich finde es immer total toll, was die einem alles erzählen und so. Aber genau, ich war diese Woche wieder und dann kommt man häufig in so Familienkonstellationen und dann hat die Dame mich auch gefragt so, ah, und Sie sind Praktikantin bei der Stadt? Und ich finde es total süß. Also, dann war so, nee. Nein, und das ist aber...
Und dann sagst du nein, ich bin stellvertretend. Nee,
genau, und da muss man auch an vielen Stellen erstmal erklären, was das jetzt bedeutet.
Ja.
Und so.
Was bedeutet das? Dann sag das doch erstmal. Was bedeutet das? Also, du gehst zu 95, 90 Geburtstagen. Ja. Und was noch?
Was noch? Genau, also das ist eine Aufgabe, die man tatsächlich dabei hat. Aber wir wählen ja, also Bochum ist ja eine Großstadt. Wobei am Anfang, was du meintest, in Bochum kennt sich jeder. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein Dorf.
Ja.
Nein, aber wir sind...
Man begegnet sich auch immer. Obwohl, wir sind uns fast noch nie begegnet.
Nein, leider nicht. Aber weißt du was, das muss ich gleich mal erzählen. Ich war gestern im Café und ich kenne die Besitzerin. Da meine ich das nämlich. Und da meinte ich so, ach ja, die Dani, die kenne ich. Ja, man kennt sich ja in Bochum.
Ach, lustig.
Und in Berlin habe ich das auch immer, wenn ich irgendwo Leute treffe. Und also bei Partys oder so, die sind so, ey, kennst du den? Der ist auch aus Bochum. Wo ich mir immer denke, so Leute, nee, also ich kenne jeden aus Bochum. Und über eine Ecke kennt man die Person dann meistens
auch.
Genau. Nein, aber genau. Also wir sind eine Großstadt und haben, also wählen dann ja alle 5 Jahre hier einen Stadtrat. Und bei Großstädten ist es eben so, dass es noch Bezirksvertretung gibt. in Bochum 6 Bezirke, die nochmal eigene Gremien haben, mit den Bezirksvertreterinnen. Und da entscheiden wir eben über die Sachen, die unmittelbar den Stadtteil betreffen. Also da geht es ganz viel um die Frage von Straßen, von Radwegen, von Spielplätzen.
Radwege in Bochum, reden wir nicht drüber.
Ja, reden wir nicht drüber. Da kann ich mich jetzt rausziehen und sagen, ich bin keine Verkehrspolitikerin.
Ja,
ne?
Genau.
Nein, aber über solche Sachen, genau. Und dann gibt es natürlich immer so die Sache, dass es auch repräsentative Aufgaben gibt. Also wir haben eine Bezirksbürgermeisterin, die auch die Sitzung leitet und so. Aber dann werden wir ganz viel in unserem Stadtbezirk zu, weiß nicht, Eröffnung von irgendwie dem Kindergarten eingeladen. Oder es gibt hier irgendeinen Verein, der St. Martinsfest macht. Oder es gibt ein Gremium, wo nochmal auch Gelder für nachbarschaftliche Projekte und so vergeben werden. Und eben diese Ehrung. Und das sind dann Aufgaben, die die Bezirksbürgermeisterin und ihre zwei Stellvertretungen machen. Genau, und das darf ich seit 2020 machen. Und das ist
toll.
Ja. Ja, es ist halt wirklich toll, wenn man ganz, ganz viel unmittelbar so mitkriegt von dem, was halt Leute beschäftigt, ne? Also von wegen so die Bank da, die da fehlt irgendwas und die soll mal ersetzt werden und so. Und eben aber auch so, das ist auch was ich an Bochum extrem schätze, wie viele Projekte es einfach hier gibt, ne? Also in irgendwelchen Stadtteilen oder hier zwei Straßen weiter, die dann da irgendwie neben dem Kindergarten noch so ein bisschen Kräuter anbauen und so. Das ist ja einfach was man vielleicht manchmal auch vergisst zwischen so diesen ganzen großen Fragen, die es auch in so einer Zeit gibt, aber dass das ja was ist, was im Alltag von ganz vielen Menschen eben schon auch immer vorkommt, so. Genau, deswegen bin ich dann manchmal da und manchmal, genau, ist es da oder auch im Rat und so am Anfang schon so gewesen, dass man da, glaube ich, immer wieder vor allem, also irgendwann hat man da, glaube ich, ist man nicht mehr in der Situation und Leute nehmen einen ernst dafür, was man macht und was Positionen sind und wie man die auch verhandelt und so, aber am Anfang gibt es da schon, würde ich sagen, vor allem als junge, oh, jetzt regnet es, ne?
Gemütlich,
ich finde es gemütlich.
Ne?
als junge Frau nochmal so ein bisschen so diesen Extraaufwand, den man machen muss, damit man, da sind wir wieder bei diesem Thema Existenzberechtigung, damit man ernst genommen wird.
Total.
Ja.
Und da hilft dann eigentlich halt auch nur, und ich finde, das ist es nicht mal nur als junge Frau, also mir, also ja, von bis jetzt, also nicht, dass ich eine alte Frau mich betiteln würde jetzt, aber
nein.
Aber da hilft ja nur fake it till you make it.
Das ist eine spannende Frage und ich glaube das tatsächlich auch, also dieses an manchen Stellen das einfach zu überspielen und sich zu denken so und jetzt erst recht, also ich habe das letztens auch wieder gehört so, ja gut, dass du da so streng moderiert hast, wo ich meinte, ja, ich habe die Erfahrung von 4 Jahren oder 3 Jahren Ausschussvorsitz, wo ich da auch manchen Leuten gegenüber, die halt meinen so, sie können da jetzt besonders, also weiß ich nicht, besonders hart reingehen, weil die da vorne, diese junge Frau, die wird das ja eh nicht machen. So. Und ich glaube, da muss man manchmal, obwohl es einem innerlich voll viel Kraft kostet, das trotzdem machen.
Ja.
Und irgendwie hart sein und genau das so faken. Und an anderen Stellen denke ich mir manchmal so, naja, so ein bisschen Bewusstseinswandel und ein bisschen Wandel in der Art, wie wir auch miteinander, also was es so für Formalia gibt, wie sich verhalten wird und so, wird uns auch irgendwie nicht schlecht tun, ne? Also da manchmal auch solche Gefühle oder also Unsicherheiten mehr zuzulassen im Politischen, wahrscheinlich gilt das auch für ganz viele andere Lebensbereiche.
Total.
Ne?
Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, ne? Das, was du auch gesagt hast, aus der Reihe tanzen. Mhm. Sowas darf ja so gar nicht mehr sein. Es muss halt immer, es ist so eine Fassade und ich glaube, das ist halt auch das, was die Menschen was sie so dringend mal brauchen. Mhm. Weil wir sind alle unsicher. Ja. Die Welt ist unsicher und wir brauchen nicht Menschen, die so tun, als hätten sie einen Plan, obwohl sie keinen haben. Mhm. Und wenn es dann eben. Wenn dann jemand halt so auftaucht, zum Beispiel, wie du es bist, die eben halt Unsicherheiten zulässt zwischen den Zeilen, die man sieht, die aber, wo man halt weiß, okay, die ist aber bereit zu fighten und die ist mutig. Das ist für mich total wichtig.
Ja, also das ist, glaube ich, immer was, wo ich mir immer dachte, also auch bei dieser Frage von, okay, also warum bin ich jetzt eigentlich da und nicht irgendeine andere, Frau oder eine andere Person, ist das, glaube ich, manchmal was, wo ich mir denke, okay, wenn ich da aber ein bisschen dran mitarbeiten kann, dass es dann vielleicht auch für Leute, die das danach mal machen oder die da auch drin ist, irgendwie einfacher wird, wenn man da schon so ein bisschen so einen Weg geebnet hat weiter, dann ist es das, finde ich, wert. So, und das ist, glaube ich, auch immer, ne, also da total, total schön, auch vor allem, wenn, also wir haben letzte Woche, habe ich auch wieder mit ein paar mit ein paar anderen Frauen geredet, die eigentlich gar nicht so viel jünger sind als ich, aber oder teilweise sogar älter. Ja, stimmt. Zwei von den dreien waren älter als ich. Aber wenn man da das Gefühl hat, okay, das motiviert oder zeigt auch anderen Leuten, dass sie das auch einfach machen können und dass man manchmal auch ehrlicherweise nicht darauf warten muss, dass einen jemand fragt, willst du denn unbedingt, sondern dass es auch unsere Aufgabe ist, einfach mal zu sagen, so, nee, ich nehme mir jetzt hier diesen Raum und ich mache das jetzt einfach. So, dann denke ich mir mal so, dann ist, glaube ich, sehr viel von dem, was ich mir da erhoffe, auch damit, dass ich überhaupt so eine Politik mache, schon auch gelungen.
Viele haben ja auch Angst, ne? Also ja. Angst hatten wir gerade schon, aber ich glaube, viele haben auch Angst, nicht politisch genug zu sein, beziehungsweise nicht genug gebildet zu sein, was die Politik angeht und so. Und dabei, und das begegnet mir immer wieder, und das ist ja jetzt, also das gibt's ja jetzt genauso, zum Beispiel, ich merke das manchmal im Theater, wenn Leute mit mir ins Theater gehen, die Theater dann denken, sie können nicht mit mir über Theater sprechen, weil ich so mega theateraffin bin, wo ich denke, das ist doch egal, du kannst doch deine Meinung sagen, du kannst mir doch jetzt einfach sagen, wie du die Bühne fandst, wie du die Schauspieler fandest,
wie alles auf dich gewirkt hat.
Genau, und das ist ja total wichtig, weil diese Meinungen sind ja vielleicht auch total wichtig und danach kann man ja...
Ja. Also da stimme ich dir total zu. Das kann man ja auch, also ne, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen dieses Ding von, wenn ich mit Leuten ins Theater gehe, die da total viel Ahnung haben oder da sitzen wir jetzt am falschen Ort für, ne? Ja. Theater ist ein gutes Beispiel. Ja. Nein, aber oder was Museen oder so angeht, das hemmt einen ja voll. Also ich kenne es auch und ich glaube, das ist auch total normal und manchmal ist es ja auch einfach schön, dann zu denken, so, ah ja, dann höre ich mal denen zu, die dazu irgendwie Ahnung haben und die da sowas zu sagen haben, aber ich glaube, das ist halt der Unterschied teilweise auch bei, zwischen dieser Frage von, wo geht's um Ahnung und wo geht's ja darum, dass zum Beispiel Politik in den Ergebnissen dann ja wieder uns alle betrifft oder auch Theater und Film und Kultur, dass man ja auch einfach, also dass das nicht dafür gemacht ist, dass da halt ein paar Leute, die Rezension dann am Ende schreiben für den Feuilleton, da hingehen und das toll finden, sondern dass es ja im besten Fall auch für alle anderen irgendwie eine Möglichkeit ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen.
Total, oder man kann ja auch total davon profitieren. Ja. Eben, dass du ein Profi bist und dass ich aber davon profitiere, dass du eben ein Profi bist, indem ich, das meine ich halt jetzt mit Angst, dass halt viele dann sich das gar nicht trauen, weil sie denken, boah, ich verstehe davon nichts. Und da sind wir halt dann wieder bei richtiger Medienkompetenz, beziehungsweise woher bekomme ich meine Nachrichten, beziehungsweise gucke ich überhaupt Nachrichten? Damit meine ich jetzt nicht die Tagesschau, sondern einfach, was ich dich vorhin gefragt habe, wie wichtig ist das, dass dass man vielleicht mit 11 schon Logo guckt auf Kika und sich einfach die Weltlage Bescheid weiß. Ja. Genau. Und jetzt nochmal ganz praktisch gefragt, wenn ich da nochmal hingehe, wie schaffen wir das denn? Wie kann das denn gehen? Da reden wir jetzt ja schon so lange drüber. Und es fehlt halt einfach. Wie können wir das jetzt praktisch umsetzen? Dass das auch mal in die Schulen kommt.
Dass das in die Schulen kommt. Nee, ich glaube, da fängt es ja schon an, so dieses, dass das in die Schulen kommt und wie viele unterschiedliche Schulen gibt es und wie kommt es auch darauf an, wo die Schule ist und was das Einzugsgebiet ist und so. Und ich glaube, genau da, ich meine, da gibt es jetzt so ein paar, also auch wirklich Sachen, also jetzt sowas wie Startchancenprogramme und so. Ich habe da auch letztens nochmal mit einer Schulleiterin drüber geredet, die sagt, es ist total wichtig, besonders an die Schulstandorte zu gehen, die eben nicht so viel oder nicht das Einzugsgebiet haben, was wir jetzt hier zum Beispiel in Bochum aus Stiepel hätten, sondern da gibt es ja auch was ganz anderes, aber da eigentlich zu sagen, es müssen viel mehr Ressourcen in die Schulen. Ich glaube auch, dass es super viel ausmacht, wenn eben, das ist ja immer unter dem Stichwort dann multiprofessionelle Teams, dass da Leute hinkommen, die eben auch noch andere Expertise mitbringen und die halt auch Lehrkräften wieder mehr Raum geben können, wirklich auch Unterricht zu machen. Ich glaube, das ist wirklich, dass wir nochmal über ein anderes System reden müssen, damit das, was ich eben meinte, so auch externe Angebote in Schulen können. Also das haben wir ja hier in Bochum auch, ne? Also zum Beispiel die Rosa Strippe oder so Projekte, die halt aber gar nicht die Ressourcen haben, um jetzt in alle Schulen zu gehen und da aber über Themen sich auch auszutauschen. Und ich glaube, das wäre ein Anfang. Aber natürlich muss man da auch weiter irgendwie an Lehrpläne dran. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache ist mit dem, was ich gerade angesprochen habe, so, also in welches Umfeld gehen morgen Schülerinnen und Schüler und was sind dann aber schon auch die unterschiedlichen Bedingungen, ne, mit denen sie irgendwie oder die sie dann im Elternhaus haben und wie kann man da auch die Schülerinnen und Schüler unterstützen, die nicht so gute Chancen haben. Und das ist dann ja viel mehr als einfach der Lehrplan, sondern das geht dann damit weiter, welche Freizeitangebote kann denn jemand machen und womit kann man sich noch auseinandersetzen und wo hat man auch irgendwie nochmal eine andere Bezugsgruppe oder lernt sowas wie auch ein Teamgefühl irgendwie beim Sport und so. Und ich glaube, deswegen ist so dieses Bildungsthema auch überhaupt nicht losgelöst von anderen sozialpolitischen Sachen, über die wir irgendwie sprechen müssen. Aber klar, so die eine Antwort, wo ich dann sagen könnte, ja, und dann glaubt hier niemand mehr an Fake News und dann geht's allen Leuten gut, die hat man nicht mal eben so offen, die kann man nicht mal eben so auf dem Silbertablett servieren, so, ne? Das ist, glaube ich,
Ja, das ist ja auch viel zu breit gefächert, ne? Boah, warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wie lange
du
wir sprechen.
Jetzt hier.
So, warte mal. Oh. 56, Anna. Das gibt's doch nicht.
Das geht schnell, ne?
Das geht schnell, ne? Das ist Wahnsinn. Und wir haben jetzt so viel, ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht so 0,2% von dem, was ich dich fragen wollte.
Du hast aber auch so viele Notizen.
Ja, ne? Aber im besten Fall brauche ich die ja gar nicht. Ne? Ich mache mir so ein Bild über die Person und recherchiere und dann überlege ich, was es so gehen soll. Und dann läuft es aber. So wie jetzt halt. Jetzt sitzen wir hier ich frage dich Sachen und du antwortest. Und das ist ja eigentlich so, als würden wir im Café sitzen. Eigentlich
voll,
ist es
aber es ist auch, kurzes, ja, vielleicht solltest du es mal hier überlegen. Ist auf jeden Fall gutes, ist
gemütlich,
gutes Setting.
Ne? Ja, total. Woher nimmst du denn dein Selbstbewusstsein, frage ich dich jetzt noch. Bist du selbstbewusst? Würdest du dich selbstbewusst nennen?
Ja, ich würde sagen, ich bin schon selbstbewusst. Und ich würde auch sagen, auch das ist irgendwie Arbeit teilweise. Und hat damit zu tun, dass ich trotzdem nie zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und da, glaube ich, extrem viel dran zweifle. Weil es ja ganz viele Sachen macht, die ich irgendwie mache, wo ich das Gefühl habe, boah, wenn ich dafür jetzt noch mehr Zeit hätte oder so, ich könnte, das müsste man noch besser machen oder da könnte man noch dieses machen. Also, so, und ich glaube, das führt schon immer dazu, dass ich auch extrem viel dran zweifle. Und ich glaube, was aber...
Aber nicht an dir, sondern an dem, was du...
Nee, an mir.
An dir?
An mir, ja. Also ich könnte dir wirklich die Liste von Sachen, wo ich denke, so, die müsste ich mal machen und ich schaff's gerade nicht, so, die ist unendlich lang. Und ich glaube, das hat dann zweifelt man ja schon immer an, so schafft man genug und so. Und ich glaube, manchmal ist es sogar schwierig, wenn ich auch weiß, dass das jetzt nicht unbedingt das Bild ist, was man von außen auf mich hat, so. Aber das gehört, glaube ich, einfach auch dazu. Ich glaube, so Selbstbewusstsein kommt manchmal, oder was ich noch wichtiger finde, wo ich glaube, dass ich das an vielen Stellen zumindest habe, ist so schon auch so ein Grundvertrauen da rein, so irgendwie wird das schon. Und das ist was, worüber ich schon auch dankbar bin. Aber was, glaube ich, trotzdem immer wieder erfordert, dass man vor allem, und ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber so Politik ist ja, also das gelingt ja nicht alleine, sondern es kommt ja extrem darauf an, wen hat man um sich. Also sowohl mit wem streitet man da gemeinsam politisch für seine Sachen und wer ist auch so das Umfeld, was man abseits von Politik hat. Und ich glaube, da auch an vielen Stellen eben manchmal auch mitzukriegen, so man ist halt auch nicht nur das, was man den ganzen Tag macht, sondern man hat auch irgendwie noch als Mensch so für sich einen Wert. Das ist, glaube ich, was unfassbar wichtig ist, wenn man auch immer so ein bisschen in der Auseinandersetzung damit ist, wie Leute das, was man da gerade macht, zu finden.
Ja, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, ne? Also kannst du dich gut mit den Grünen identifizieren? Weißt du zum Beispiel auch was über die Historie, so über der Partei, so Joschka Fischer und...
Ja,
aber
lustigerweise, also es gibt ja manchmal, ich sitze zum Beispiel von unserem Landesparteitag im Präsidium, das heißt, ich mache Sitzungsleitung und dann gibt es manchmal so, also dann sitzen wir halt da manchmal abends irgendwie noch zusammen und so und beim letzten Mal saß ich da auch mit so einer Runde von, das waren auch nicht ganz seit Gründung und so dabei, aber dann werden ja immer so Geschichten erzählt und das fand ich auch so lustig, weil da gab es echt Essen, was nicht gut war. Und dann ging es so darum, so, ja, früher, da haben wir das immer noch selbst gekocht und dann in riesigen Töpfen rübergeschleppt. So. Das ist ja, also ich glaube, da was man, glaube ich, nicht nachholen kann, ist teilweise so dieses Gefühl, was, wie sich auch, ne, was so der Zeitgeist war, auch besonders von den Grünen. Und ich bin da sehr dankbar, dass es da echt viele Mitglieder gibt, die lange dabei sind, die auch manchmal, was total hilfreich ist, wenn die manchmal sagen, ja, okay, also ne, wird ja auch gerade überall tituliert, so die Grünen sind in einer Krise, die aber sagen, ja, aber das hatten wir da und da schon mal und das geht auch. Und so zu der Frage, genau, identifiziert man sich damit? Ich glaube, man identifiziert sich immer mit, und das ist ja auch der Grund, warum ich dann irgendwann dachte, ja, ich tritt bei, so nicht mit allem, aber so mit den Grundwerten und zu dieser Vorstellung, wie stellen wir uns eigentlich sozusagen eine Gesellschaft vor? Da gibt es eine große Übereinstimmung an vielen Stellen, und das ist auch das, was ich als Teil von wirklich auch politisch aktiv sein verstehe. Ich verstehe das nicht als Ding von, ja, die Grünen machen das und ich laufe überall hin und erzähle, wie toll das ist, sondern ja auch der Möglichkeit, da Positionierungen mit zu gestalten. Und da gibt es auf jeden Fall auch, also da gibt es auch Sachen, die ich nicht richtig finde. So. Und dann kommt es halt immer drauf an, ne? Also sind das halt Sachen, die bei uns kaum jemand in der Partei richtig findet, die aber Kompromisse sind, wenn man eben regiert. So, das ist, glaube ich, immer so. Oder gibt es da auch einfach Sachen, wo ich sage, nee, da finde ich die Parteiposition oder von den Leuten, die da gerade in den entsprechenden Positionen sind, die Sachen nicht richtig. So, aber genau, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein Spannungsfeld, aber natürlich gibt es an vielen Stellen da irgendwie schon eine Übereinstimmung auch.
Gibt es einen Unterschied zwischen der privaten Anna und der Studentin, der Bezirksbürgermeisterin der Grünen?
Ja, also lustigerweise, ich hab gestern Abend noch mit einer Freundin drüber geredet, dass ich auch meinte, so, boah, diese Zeit, wo man einfach nur studiert hat und so, ne? Und ich glaube, was der Unterschied ist, ist, dass ich an anderen Stellen manchmal, ich würde gar nicht sagen, deutlich ruhiger bin, aber dass man da manchmal, also dass ich da, glaube ich, also manchmal so dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Also dass man da auch irgendwie Zweifel irgendwie deutlicher auch bespricht und nach außen trägt und so. Und da glaube ich manchmal so dieses Ding auch von irgendwie Stärke zeigen und so, dass man das da manchmal mehr ablegen kann. So, und ich glaube aber ansonsten, was so Verhaltensweisen angeht, dachte ich mir eigentlich immer so, nee, ich will auf keinen Fall so werden, dass ich als als Politikerin eine andere Person bin als das, was ich privat bin, so. Aber natürlich lernt man auch, also man teilt ja nicht immer mit allen alles und so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon auch so der Unterschied.
Und was trägt dich denn, beziehungsweise was stärkt dich?
Ist tatsächlich, ich glaube, an allererster Stelle sind das die Menschen, die zum einen, mit denen man Politik macht, auch an anderer Stelle, für die man teilweise Politik macht. Also ich habe zum Beispiel jetzt wieder, wir haben es irgendwie vor einer Woche oder zwei Wochen geschafft, dass eine Person, also das war auch keine, das war nicht ich alleine, aber mit ein paar Leuten irgendwie überlegt und dafür gesorgt, dass jemand hier zum Beispiel einen Platz im Kirchenasyl oder so kriegt. Oder dass Leute zum Beispiel durch Hilfe, dass die dann einen sicheren Aufenthaltstitel kriegen. Und das sind ja alles Leute, mit denen man zu tun hat, wo man weiß, okay, für die macht das gerade vielleicht schon einen Unterschied, was man da macht. Und sowas immer wieder zu sehen und mit den Menschen Kontakt zu haben und vor allem auch deren Geschichten zu hören und zu wissen, dass auch das irgendwie hier möglich ist, das finde ich, also das ist, glaube ich, was mir sozusagen in dem Politischen extrem viel Kraft gibt, weil es da manchmal so ein bisschen von dieser abstrakten Ebene wirklich dahin geht zu wissen, ne, wer da wirklich hintersteckt. Und ich glaube, ansonsten sind es auch vor allem Menschen, die, mit denen man irgendwie so im Privat Kontakt hat, die was ganz anderes machen. Und eigentlich, wenn ich komme da gerade nicht so viel zu, aber also ich mache schon auch super gerne so kreative Sachen. Also was so, auch was Zeichnen angeht und solche Sachen. Und das ist halt manchmal was, wo man sich dann wieder sehr bewusst Zeit für nehmen muss. aber ja, genau. Irgendwas, wo man teilweise so ganz abschalten kann und irgendwie auf was ganz anderes konzentriert ist. Ja.
Wo willst du denn noch hin? Gibt es so ein Ziel, wo du ganz klar sagst, ich möchte 2030 Bürgermeister, OB von Bochum sein.
Oh, also das ist es gerade auf jeden Fall nicht.
Geht ja auch gar nicht. Nein. 2030.
Doch.
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 Ja, doch, ist ja genau 2016.
Du hast richtig.
Ich habe einfach so random
so
gesagt.
In den Raum
aber
gestellt.
Nein, das war, siehst du, ich visualisiere ja, das schon für dich hier. Guck mal.
Ja, oh Gott. Visualisierung ist ja, oh Gott. Man muss es sich nur wünschen, dann kommt genau. Das alles. Wenn das so funktionieren würde, ist ja auch manchmal einfacher. Nein, und ich habe das, also ich habe immer für mich gesagt, ich mache Politik so lange, wie ich das Gefühl habe, dass ich daran Spaß habe, weil ich ehrlich glaube, dass man nur gut darin ist, wenn das so ist. Und solange ich das Gefühl habe, so ich bin auch bereit, auch für die Sachen zu kämpfen. Und ich kandidiere jetzt für den Bundestag 2025 und mache das auch aus einer Überzeugung, dass ich glaube, dass manche Themen und manche Perspektiven da gerade nicht genug gesehen werden und ich da was mitbringe oder eine Position, wo ich also zum einen auch für das Ruhrgebiet, weil ich glaube, es gibt hier ganz viele Themen, die sozusagen ganz untergehen, auch wenn wir uns Thema Kinderarmut und so anschauen, und aber eben für so das Migrationsthema, dass ich da für jetzt gerade glaube, dass die beste Plattform, auf der ich das oder in der ich das tun könnte, eben der Bundestag wäre. Und ehrlicherweise, das sagen manche Leute, glaube ich, immer, nein, man braucht dann einen Plan und ein Ziel und so. Und aber darüber hinaus habe ich gerade keinen Plan so. Und ich glaube, das ist ja das Gute an Politik, auch wenn das dann nicht gelingt, oder man mal irgendwann merkt, so, das ist gerade nicht mehr so das, was einen irgendwie erfüllt oder wo man alles für geben kann, dann macht man eben was anderes und geht vielleicht irgendwann nochmal auch so in die Politik. Und deswegen habe ich keinen Plan für 2030. Guck mal, da bin ich 29. Klingt das dann wieder so, das klingt dann so jung und 2030 klingt so weit weg.
Ja, das kriege
ich gar nicht zusammen. Das kann ich mir so 6 Jahre, ne?
Ja.
Nein, aber ich bis jetzt hatte ich auch immer das Gefühl, also da hat sich irgendwie alles so gefügt und dann hat man Sachen gemacht und Sachen ausprobiert und schauen wir mal. Reden wir nochmal 2029 drüber.
Genau, da frage ich dich. Sag mal, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, aber ich habe noch, also ich will eine Sache noch wissen. Ja. Spürst du, dass du was bewirken kannst? Gibt es so eine Rückkopplung? Also ich will das jetzt nicht Benefit oder so nennen, so, ne? Sondern einfach so was, spürst du, dass du was bewirken kannst in der Politik?
Ich glaube, das hat halt wirklich zwei Ebenen und das eine ist das, was ich eben angesprochen habe, manchmal macht es und in manchen Momenten übergeht man das, glaube ich, so, dass man es gar nicht wahrnimmt. Aber manchmal ist es ja schon so dieses Ding, dass zum Beispiel mir Leute erzählen, dass sie das irgendwie total cool finden und jetzt auch aktiv werden oder so. Also das ist für mich immer eins der größten Komplimente, wenn man irgendwie da so ein bisschen auch so vor allem Personengruppen, die jetzt nicht so standardmäßig immer in der Politik unterwegs sind, wenn die so dazu kommen. Also das ist, und so Begegnung gibt es schon auch an vielen Stellen tatsächlich und das ist was, wo ich immer das Gefühl habe, ja, da spürt man irgendwie so eine Wirkmächtigkeit. Und das andere ist, glaube ich, wirklich manchmal, das sind dann so die Momente, wo man irgendwie Anträge verabschiedet oder mit Mehrheiten, ne? Also so, dass die angenommen werden oder diese Fälle wie gerade da eben hat. Wo ich das Gefühl habe, okay, also vielleicht hat man da das Augenmerk auf was gelegt, was andere Leute nicht so wichtig gefunden hätten. Und das sind, glaube ich, so, das sind schon die Momente, die manchmal dann auch vielleicht irgendwie eine lange Zeit nicht kommen und man denkt sich so, boah, bringt das hier überhaupt irgendwas und erreiche ich was? Aber ich glaube, eigentlich bis jetzt war es immer so, dann gibt es wieder die Momente, wo man weiß, ah nee, doch, das macht vielleicht einen Unterschied.
Und wie kommst du runter? Wir haben jetzt so wenig privat gesprochen. Ja. Hast du zum Beispiel die 3 Fragezeichen oder so?
Ich habe die 3 Fragezeichen immer gehört, früher. Mein Papa meinte immer so, Anna, du kannst doch nicht die 3 Fragezeichen hören und gleichzeitig Hausaufgaben machen. Und ich meinte immer, ich kann besser Mathe-Hausaufgaben machen, wenn ich das höre. Ich habe es wirklich geliebt.
Hast du dann eher immer die gleiche gehört?
Nee, ich habe immer andere gehört.
Immer andere?
Immer andere. Es gab ein paar, die ich 2-mal gehört habe. Aber es gab hier extrem viele, ne?
Ja,
es
total.
Wie viele gibt es denn?
Weiß ich auch nicht. Aber ich habe das sogar jetzt so manchmal, dass ich, also irgendwie sind wir alle so, hören wir super viele so Hörspiele zu Hause noch. Und dadurch, dass ich halt auch immer wieder so viele Kinder in verschiedenen Generationen habe, also viele drei, und dann, dann hört die eine gerade wieder so drei Fragezeichen und toll, der Superpapagei, ne? Dann denke ich, oh, das höre ich jetzt mal zum Kochen.
So, ja, dann ist es toll, oder? Ich finde das auch, ich finde es manchmal, also ich bin nicht so eine, ich höre schon manchmal einen Podcast, aber es gibt ja Leute, die dann so jede Minute ihres Tages, wo sie meinen so, und dann höre ich noch einen Podcast und kriege darüber noch was mit. Ich finde es auch manchmal beim Kochen, wenn ich so, boah, Ruhe, es ist toll, so. Ja. Und Kochen ist tatsächlich so eine Sache. Ich liebe Kochen, ich mag Backen nicht. Wobei ich auch teilweise, wenn ich wenig hier bin, immer so, da machen sich echt Leute drüber lustig, die meinen so, in deinem Kühlschrank ist auch nie was. Es ist wirklich manchmal so. Und dann freue ich mich immer, wenn ich weiß, ich bin jetzt länger am Stück hier und ich kann jetzt richtig einkaufen gehen. So.
Ja.
Aber also das ist so eine Sache. Ich bin, ich habe lange Leichtathletik gemacht und ich merke das immer. Ja.
Wo denn?
Beim USC.
Ah.
Guck mal, das ist das Schöne hier, ne? Lokal. Man kennt alles. Ja,
wirklich, ne?
Ja, nee, ich war wirklich lange da. Also ich glaube knapp 10 Jahre.
Wow.
Nee, und es ist schon immer noch so.
Und denn was hast du reüssiert?
Ich habe irgendwann aufgehört, Wettkämpfe zu machen, weil ich auch meinte, so, boah, ich brauche nicht noch in dem Lebensbereich so diese Wettkampfsituation. Aber ich habe Weitsprung gemacht, dann eine Zeit lang so 800 Meter und Hürdenlauf. Aber eigentlich bin ich schon, also und als ich ganz klein war, bin ich immer, ich war schon relativ schnell. Mhm. Also ich glaube, es dachten immer alle so, wenn ich richtig trainieren würde, dann wird das mit dem Laufen noch irgendwie klappen. Aber inzwischen tatsächlich ist Laufen und teilweise Rennradfahren, sind das schon so Sachen, wo ich manchmal merke, so, da kriegt man echt mal so den Kopf frei und da ist man dann halt auch einfach nicht erreichbar, so, weil ich werde nicht anfangen, dann beim Laufen gehen noch mit irgendwie zu telefonieren oder so. Also das sind echt Sachen, wo ich ziemlich gut runterkomme. Und rumlaufen. Ich kann unfassbar gut beim Rumlaufen über Sachen nachdenken. Mhm. Also auch hier tatsächlich ich wohne ja hier in der Nähe, auch teilweise so abends oder so. Also so dieses, eigentlich so dieses typische Spazierengehen, ich finde das großartig.
Ja, das kann ich auch total gut. Und dann so den Gedanken so nachhängen, ne?
Voll.
Was man halt ja viel zu wenig macht, ne? Oh Mann, ich will gar nicht aufhören, weil ich denke so, jetzt kommen wir erst so, jetzt kommen. Nein, das vorher war auch total wichtig, aber ich meine, so ist halt, ich finde das eh immer total schwierig bei dieser Zeit, weil eigentlich ist es so, es ist halt nicht auserzählt. Also wir, wenn wir jetzt, wir würden ja jetzt einfach, wir reden ja jetzt einfach weiter und das vorher hat es gebraucht, um jetzt und hier jetzt zu sein. Und das finde ich immer total schwierig, dann eine Pause zu machen, dann beziehungsweise noch nicht mal Pause, sondern Tschüss zu sagen.
Und tschüss.
Das ist doch total doof, weil wir sind halt mittendrin, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel im Café treffen würden und haargenau das gleiche Gespräch, würden wir jetzt nicht gehen, dann würden wir jetzt einfach, dann würdest du mich vielleicht fragen, okay, wie ist es denn bei dir?
Das ist, das ist halt natürlich das Spannende eigentlich.
Ne? Genau.
So im,
Aber ich habe trotzdem noch eine Frage, will ich noch wissen.
Ja.
Weißt du, was ich mich noch frage, wenn du irgendwie so auf Partys gehst oder Goldkante oder so, ne? Und wenn du dann so Typen kennenlernst, ne? Und denen sagst du, ja, ich bin grüne Politikerin. Und
ich sage erstmal, so, ich mach was mit Politik.
Ich mach was übrigens mit Politik, hi. Und dann sagen die dann so, wow, cool. Oder sagen die sofort, okay, tschüss, ich gehe.
Dieses okay, tschüss, ich gehe tatsächlich nicht. Aber manchmal kommt dann schon, manchmal ist man dann sehr, sehr schnell in sehr polarisierenden Debatten. Weil man halt, Genau, also, ich glaube, ich kann es nicht so pauschalisieren. Es finden schon viele Leute spannend. Und ich glaube aber trotzdem, dass man da manchmal so ein Ding hat, so, oh Gott, was macht die denn? Wofür steht die denn und so?
Ja.
Aber genau, das ist, glaube ich, wie bei anderen Themen auch so. Manche finden es spannend. Und manche sind dann so, okay, irgendwann so, ich bin da mal weg. Aber vielleicht müsste ich das auch mal offensiver, wenn ich keinen Bock habe, so nach außen tragen.
Ja, ach, ich find's toll, was du machst. Ich würde nicht in der Goldkante weggehen. Und ich würde jetzt so gerne noch weiter mit dir reden, wirklich jetzt.
Jetzt hängt's auch gerade. Jetzt hört's auf.
Ne? Ja. Und es gibt auch auf jeden Fall gar keinen Haken an dir, Anna.
Doch.
Nein.
Doch.
Glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist, nein, und das ist ja auch, also gut, kann man jetzt drüber reden, ne? Was sieht man irgendwie als Defizit und so, aber ich glaube, dass, das ist halt was, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal lange drüber reden, so was sind Zweifel und wo kann ich auch einfach sagen, da hätte ich mich im Nachhinein irgendwie anders verhalten und wo lernt man dazu und wo ist man eben auch nicht gut drin. Ich glaube halt eigentlich, dass es natürlich schön wäre, wenn wenn sowas auch mehr zugelassen würde, aber dass es natürlich auch irgendwie Antrieb für einen selbst manchmal ist. Ne?
Zweifel.
Dass man so, genau, dass man zweifelt. Ja.
Ja.
Aber das freut mich natürlich trotzdem, ja, jetzt zu hören.
Aber manche, ja, Zweifel sind, also ich weiß gar nicht, Zweifel, so zermürbende Selbstzweifel. Es gibt so ein Zitat, das nehme ich mir immer, wenn ich zweifle, weil ich, man zweifelt ja einfach, egal wie alt, egal was man tut, egal wie gut man wie man brilliert, also finde ich zumindest. Also ich kann mich auch so komplett zerlegen. Wenn ich vorher gedacht habe, das ist genial, Dani, kann ich danach mich sofort einmal komplett mein ganzes Projekt und so.
Hast du das auch? Und selbst wenn man eigentlich weiß, okay, das ist jetzt gut gelaufen und so, das kann man dann ja auch nicht richtig anerkennen. Ne? Dann ist man so, okay, geschafft, jetzt kommt das nächste.
Genau. Das ist auch ein bisschen mein Antrieb. Ich glaube, das ist auch ein guter Motor. Also so immer zu denken, hätte vielleicht noch besser sein können. Ja. So, ne? Aber man muss auch aufpassen. Und da fällt mir so ein Zitat ein von Goethe. Das habe ich mir mit 18 rausgeschrieben. Und das finde ich richtig gut. Und zwar, der Zweifel ist's, der Gutes böse macht.
Ja.
Und das finde ich gut.
Wo von Goethe?
Das weiß ich auch nicht. Ah. Ich glaube, aus die Wahlverwandtschaften.
Oh. Ja, aber es ist schon was Wahres dran, ne?
Ja, so. Ja, finde ich auch. Und da muss man dann natürlich aufpassen, dass man sich nicht dem so hingibt, dass man sich auch, und das ist wiederum dann auch totale Disziplin, darüber hätte ich auch gerne mit dir gesprochen, wir müssen jetzt aufhören. Disziplin, sich wirklich.
Das ist jetzt auch Disziplin, ne?
Das ist auch Disziplin. Reicht. Aber wirklich auch sich selbst zu disziplinieren und sagen, boah, ich gebe mich dem jetzt nicht hin, schon wieder zu denken, dass ich irgendwie quasi Baron Münchhausen bin und gar nichts kann. Und weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist auch Disziplin.
Das ist jetzt mal die Übung, die ich mitnehme. Ja, voll.
Ja?
Also sich da, ja, das, also es gelingt mir mal besser und häufiger mal schlechter.
Ja.
Aber ja. So ist das, ne?
Ja, so ist das, ne?
Du musst ja auch noch was lernen.
Ja. Ja, aber sowieso immer, ne?
Ja.
So, jetzt müssen wir...
Jetzt Disziplin.
Sagst du nur noch was ganz Schönes über Bochum, weil es ist ja immerhin Bochum, deine Geburtsstadt, ne?
Bochum ist, ja, ich bin leider nicht hier geboren, aber...
Das
verschweigen
wir. Herbert Grönemeyer ist auch in Göttingen geboren.
Genau, weil das Krankenhaus eben nicht in Bochum war. Aber ich bin, Bochum, ich werbe immer überall für Bochum und... Ich lasse gar nichts auf diese Stadt kommen. Nein, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen plakativ, aber ich meine, Bochum ist jetzt, man kann immer sagen, es ist nicht die schönste Stadt, aber ich habe das jedes Mal, ich bin ja wirklich häufig weg, vor allem wenn ich so aus dem Süden, so aus so Raum Stuttgart mit dem Zug nach Bochum fahre, dann bin ich immer wieder so, ach, und ich bin wieder zu Hause. Und es sind, glaube ich, einfach irgendwie die Menschen, ne? Mhm. Also so dieses Ding von, die Leute sind halt einfach direkt, aber freundlich so.
Ja.
Und dieses Herzliche. Und ich glaube, dass... völlig egal, wie diese Stadt aussieht, das kriegt man nirgendwo anders. So.
Oh, das ist
schön.
Das kriegt man nur in Bochum. Und dich sowas,
exklusiv hier.
Ja, und sowas wie dich auch, aber zum Glück gehst du ja hinaus in die Welt.
Ja, und dann kommt man irgendwann wieder zurück.
Genau. Genau.
Ja,
oh Mensch,
Dank.
Danke, Anna.
Vielen Dank dir.
Ja.
Das hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch total. Und alles Gute für
Dankeschön.
Bis 2030.
Ach so, wir sprechen nochmal.
Genau.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.